damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Am Ruheplatz der Toten, da pflegt es still zu sein. Man hört nur leises Beten bei Kreuz und Leichenstein. Zu Döffingen war's anders, da scholl den ganzen Tag der feste Kirchhof wieder von Kampfruf, Stoß und Schlag. Die Städter sind gekommen, der Bauer hat sein Gut zum festen Ort geflüchtet und hält's in tapferer Hut. Mit Spieß und Karst und Sense treibt er den Angriff ab. Wer tot ist, zu Boden sinket, hat hier nicht weit ins Grab. Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg, was ist das für ein martialischer Einstieg?
Ja, das war der gute Ludwig Uhland, der die Schlacht bei Döffingen beschrieben hat. Und das soll ja heute unser Thema sein.
Ja, das ist unser Thema. Wir haben Joachim Ratz hier zu Gast. Er ist Heimatgeschichtler, kann man sagen. Bin sehr gespannt.
Ich auch. Hören wir's an.
Ja, ganz herzlich willkommen Joachim Ratz. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Heimatgeschichtler, kommen direkt aus dem Schloss zu Detzingen, hier zu uns nach Sindelfingen. Aber wir wollen heute über Döffingen sprechen. Jetzt habe ich gesagt Heimatgeschichtler. Was bedeutet das? Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich mit Heimatgeschichte intensiv zu befassen?
Ich war bei einem Computerhersteller hier beschäftigt und bin sozusagen ein Zahlenmensch, ein Betriebswirt, ein Diplomierter und habe häufig 14 Stunden am Tag mit Zahlen zu tun gehabt. Das hing mir zu den Ohren hinaus. Und außer einem Bier abends und etwas essen wollte ich noch etwas tun. Und irgendwann bin ich darauf gekommen, mich um die Heimatgeschichte zu kümmern. Ursprung ist, dass wir nach Detzingen gezogen waren, als wir geheiratet hatten. Die Wohnung auf dem Goldberg schlicht und ergreifend zu teuer waren. Meine Frau hat bei der Werbeagentur Witzgall im Schloss eine Anstellung gefunden. Von daher war schon immer ein Kontakt oder seit 1966 ein Kontakt ins Schloss. Und das Schloss war ja lange ein Gebiet, wo sich niemand hineingetraut hat. Da war eine Adelsfamilie und viele vom Ort haben sich gar nicht getraut, da hineinzugehen. Das blieb auch während der Werbeagenturzeit so. Ich kam da schon früh hinein und war damit vertraut mit dem. Und ich fand es interessant. Und das Allerinteressanteste war, dass ich so schwer überhaupt akzeptiert worden bin in diesem Flecken, dem einzig katholischen Flecken im Königreich Württemberg, sage ich mal, und als Nicht-Katholik, dem das Fußballspielen verboten war und der auch nicht zur Feuerwehr wollte, war man kaum gesellschaftsfähig. Und da habe ich begonnen, mich um die Heimatgeschichte zu kümmern.
Wollte ich gerade sagen, das hat sich ja dann schon geändert. Wir wollen uns heute über ein ganz besonderes Ereignis aus dem Jahr 1388 unterhalten, nämlich die Schlacht bei Döffingen. Jetzt ist natürlich erstmal spannend, wer hat da gegen wen, warum einen Feldzug eröffnet? Wie war denn eigentlich die Gesellschaft, fangen wir einfach vielleicht mal so an, wie war das Leben damals, wie war die Gesellschaft? Denn da liegen ja, glaube ich, die Ursachen für diese Schlacht.
Ja, so sehe ich das auch und wir bleiben einfach bei Detzingen zunächst noch einem anderen Anlass, aber die Situation ist, denke ich, stellvertretend. Das wirtschaftliche, gesellschaftliche System war das Feudalsystem, das heißt, es gab Lehensherren, die Macht nach unten delegiert haben und ich denke, ganz früh hat es angefangen mit den Römern und mit der Kirche. Und Detzingen wurde so eine kirchliche Kommende. Ein Ortsadeliger schenkte seinen Besitz dem Johanniterorden, um sich an einem der Kreuzzüge zu beteiligen. Von dort kam er nicht zurück. Seither gehörte dieser Flecken dem Johanniterorden. Und jetzt wird es stellvertretend, das war zunächst Hospitaliter, die in Jerusalem ein Hospiz unterhielten. Und denen wurde immer mehr geschenkt. Und wenn man etwas hat, will man es behalten. Da wurden dann Ordensritter angestellt, um den Besitz zu sichern und Jerusalem für das Christentum zu gewinnen. Und ich denke, das ist für mich symbolisch. Es ist die Machtmehrung, die sowohl auf der kirchlichen Seite stattgefunden hat, wie auf der weltlichen Seite. Und so geht es gerade weiter, denke ich, im 14. Jahrhundert dann. Es gab die Stadtgründungen in zunehmendem Maße. Und wer ging in die Stadt? Das waren einmal häufig nachgeborene Söhne von Adeligen, die ja nach dem Erbrecht in der Erbfolge zunächst ausgeschlossen waren und damit gesagt hat, häufig von Eltern doch mit Pfründen versehen oder zumindest mit Geld. Jetzt gehen wir in die Stadt, da gibt es mehr Freiheiten. Da können wir Handwerker werden, Handel betreiben. Losgelöst, man muss nicht gleich ein Fuggerwälzer oder Ehinger sein. Sie sind in die Stadt gezogen. Und die Städte haben sich verbündet. Sie haben ihre Rechte erworben und verteidigt. Also Rechte waren Bürgerrechte, man konnte Eigentum erwerben, man konnte etwas vererben, auch Frauen durften schon arbeiten, als was auch immer, aber die Freiheiten waren ganz andere. Genau das Gegensatz zur Landbevölkerung oder zu den landesherrlichen Gebieten. Der Landesherr war Eigentümer, sage ich, von Hörigen, von Leibeigenen. Die hatten keinerlei Rechte, die waren in ihrer Freizügigkeit beschränkt. Sie dürften ohne die Zustimmung ihres Herrn das Gebiet nicht verlassen, sie dürften nicht heiraten. Ob das Recht der ersten Nacht immer so eifrig ausgeübt worden ist oder gegen Geld auch verhökert wurde, sei mal dahingestellt. Also die Landesherren, denke ich, haben versucht, die Bevölkerung in ihren Gebieten zu behalten, und die Städte haben gelockt mit den Möglichkeiten, die es gab. Will jetzt noch nicht so weit gehen, dass es dann auch Raubritter oder Ähnliches gab, die an den Handelswegen, wenn, sage ich jetzt, an der Salzstraße so ein Geleit wieder gezogen ist in die nächste Stadt, wo ein Markt stattgefunden hat, dass man gleich die Hand aufgehalten hat, um einen Zollobulus oder so etwas gebeten. Also ich denke, das war so die grundsätzliche Situation. Und so war es natürlich auch hier im Land. Und jetzt bleibe ich einfach mal so bei der Situation Böblingen-Sindelfingen. Und wiederum Detzingen. Detzingen hat zu einem geistlichen Ritterorden gehört. Und die geistlichen Ritterorden waren ein Staat im Staate. Also der Staatsgefüge war ja eigentlich die weltlichen Fürstentümer, also jetzt ethnische Ursprünge, ob das die Bayern, die Sachsen oder die Brandenburger oder wer auch immer waren. Die geistlichen Fürstentümer in Trier, Mainz und in Köln. Und daneben gab es die geistlichen Ritterorden, zum Beispiel den Deutschherrenorden oder den Johanniterorden. Ja, die hatten alle Sitz und Vertretung im Reichstag.
Aber die Reichsstädte auch.
Die Reichsstädte auch, ja. Ja. Und die Reichsstädte schlossen sich zusammen einfach, um die Rechte, die sie sich mühsam erworben hatten, und Reichsstädte waren fast autonom und autark, sie konnten also fast machen, was sie wollten, die wollten sie verteidigen, ganz klar. Und ich denke, dann kam es irgendwann zur Machtausdehnung der Württemberger. Das Haus Württemberg war im 12. Jahrhundert in den Grafenstand erhoben worden. Sie hatten ihren Hauptsitz auf der Burg Württemberg nahe Stuttgart. Und in einer Schlacht bei Reutlingen, die war 1376, hat der Sohn des Grafen Ulrich wohl gegen die Freien Reichsstädte verloren. Anlass dafür könnte oder soll die Burg Achalm gewesen sein, die den Württembergern geschenkt, übereignet wurde von einem Welfen. Und jetzt gab es auf der Burg ja immer einen Burgvogt, der sozusagen die Interessen des Herrn vertreten hat. Und jetzt haben sich die Württemberger natürlich gesagt, jetzt sind wir schon die Herren der Burg nahe Reutlingen, jetzt gehört uns doch eigentlich auch Reutlingen. Schon kam es zu der Schlacht, der Graf Ulrich soll sie verloren haben, sehr zum Ärger des Vaters. Es kommt dann nachher auch auf vielen bildlichen Darstellungen sozusagen zur Verweisung des Sohnes durch den Vater. So, das war bei Reutlingen und dann haben sich die Städte wieder aufgemacht zu einer streichenden Reis, hieß das. Also eine Unternehmung zum Plündern anderer Besitzungen, jetzt des Herzoges oder wessen auch immer. Und die sollte eigentlich 12 Tage dauern. Die führte dann über Reutlingen hier nach Weilderstadt. Und mehr oder weniger zufällig kam es dann hier zu einer Schlacht, möglicherweise zu einem Zeitpunkt, wo sich die Freien Reichsstädte schon wieder auf dem Rückweg befanden. Freie Reichsstädte, und Weilderstadt war eine freie Reichsstadt, im Umkreis von wenigen Kilometern waren immer zur Beteiligung an solchen Schlachten beteiligt. Die Weilderstädter erhofften sich vielleicht eine Bereicherung durch die Teilnahme an diesem Raubzug. Es kam bei Döffingen zur Schlacht. Es ist wichtig, sie war nicht in Döffingen, sondern sie war bei Döffingen. Und der Vater, nein, der Herzog von Württemberg war der Graf Eberhard, genannt der Greiner, weil er keinem Streit aus dem Wege ging. Also andere sagen, er habe dazu jeden Streit gesucht.
Wie muss man sich das denn vorstellen zu jener Zeit? Wie groß war denn so ein Heer? Wie hat man gekämpft? Also tatsächlich mit Schwert und zu Ross und zu Fuß, mit Lanzen oder?
Ja, es gab also sehr viel Fußvolk. Die haben mit Speer und Lanze gekämpft und mit Axt, sage ich mal. Es gab natürlich auch Berittene. Und zum Schlachthergang, der Graf Eberhard und sein Sohn Ulrich sollen aus der Richtung Leonberg-Weilderstadt gekommen sein.
Genau, das ist ja auch nochmal wichtig historisch, dass es aus verschiedenen Richtungen Heere gab, die sich dann bei Döffing getroffen haben.
Ja, also das Hauptheer mit der Württemberger kam aus der Richtung Leonberg und die waren durchaus unterstützt durch die Herren von Wunnenstein, jetzt auch durch den Bischof von Würzburg oder wer da noch all beteiligt gewesen ist. Und jugendliche Heißsporne wie der Graf Ulrich sind dann vorausgeeilt und haben gedacht, jetzt wollen wir mal die Schlacht vorab entscheiden. Und im Kirchhof von Döffingen, dahin hatten sich viele Bauern, sage ich mal, und Bürger geflüchtet mit ihrem Hab und Gut, in der Annahme, im Kirchhof wird nicht gekämpft, weit gefehlt. Jetzt muss man sich die Lokation einmal betrachten. Es gibt die Straße, die von Böblingen in Richtung Kalf-Weilderstadt geht. Oder umgekehrt gibt es dann von Weilderstadt oder Kalf kommend eine Gabelung. Da geht es einmal nach Meichingen und Sindelfingen und zum anderen nach Böblingen. Das ist einfach so ein spitzwinkeliges Dreieck. Und es ist ein Gebiet da in der Größenordnung, sage ich mal, von 3 mal 100 Meter. Also jede Seite hat 100 Meter. Wie viele Leute können da gekämpft haben? Und das Ganze war ummauert. Und es sollen 4000 Kämpfer auf Württemberger Seite gewesen sein. Und allein aus Weilderstadt waren 60 Kämpfer aus Weilderstadt dabei. Die Zahlen gehen weit auseinander. Aufzeichnungen von Zeitzeugen gibt es nicht. Der erste, der wohl darüber berichtet hat, war ein Martin Kraus, ein Historiker und ein Professor an der Universität in Tübingen. Aber diese Aufzeichnungen sind dann wohl schon aus dem 15. Jahrhundert. Von da ab schreibt jeder vom anderen ab und es gibt immer wieder den gleichen Schlachtenhergang. Nehmen wir ihn auch so an. Also auf dem Kirchhof von Döffingen sollen sich nun die Verteidiger schon gesammelt gehabt haben, um den eventuell zurückflüchtenden Städtern auch den Weg abzuschneiden. Also jetzt kam es auf einem kleinen Gebiet zu einer Schlacht, in der sich der Ulrich dann gestürzt hat und den Tod gefunden hat, noch bevor das Hauptheer mit dem Vater gekommen ist. Und zum anderen, wir sind wieder beim Lehen. Herrenberg gehörte zu Württemberg. In Herrenberg gab es natürlich wieder einen Vogt von Herrenberg, der kam jetzt zur Unterstützung durch das Würmtal von Eidlingen her. Und also letztlich wurden dann die freien Reichsstädte in die Flucht geschlagen. Es gibt auch unglaubliche Zahlen von Toten. Die einzig verlässliche Zahl der Toten ist ganz sicherlich die von Weilderstadt. Es sind nämlich 66 Bürger von Weilderstadt ums Leben gekommen und deren Namen wurden auch noch bis vor wenigen Jahren dann immer am Sonntag vor dem 23. August in der Kirche von Weilderstadt verlesen. So, also so viel zum Schlachtenhergang, soweit ich das weiß.
Aber das war ja dann schon am Hang damals auch, ne? Also oben das Plateau, unten das Würmtal und Döffingen.
Es ist eigentlich weniger am Hang. Es ist fast im Tal. Es ist fast in einem engen Tal, aus dem man dann auch nicht hinausgekommen ist. Also auf der rechten Seite fließt dann die Schwippe, auf der anderen Seite ist der Baumberg. Und auf der linken Seite wäre wohl ein freies Feld, aber je nachdem, wer was verstellen konnte. Ne, es war eigentlich eine Schlacht zunächst am Kirchhof, die war auf begrenztem Gebiet. Und der Vater kam nachher, und das ist das Gebiet im Erschel, heißt es einfach vom Gewannnamen, wo die Schlacht stattgefunden hat, wo auch der Ulrichstein als Gedenkstein nachher aufgerichtet worden ist. Dahin führt zum Ulrichstein als Straße. Natürlich gibt es auch noch einen Ulrichweg und eine Eberhardstraße gibt es auch, keine Graf-Eberhardstraße. Und das sind sozusagen jetzt Namen, die an diese Schlacht oder an dieses Ereignis im weitesten Sinne erinnern.
Kommen wir nochmal zu der Schlacht zurück. Jetzt haben Sie ja gesagt, Graf Ulrich als Heißsporn ist vorneweg. Er wollte im Prinzip wahrscheinlich seinem Vater was beweisen. Das ist alles Mutmaßung. Es gibt keine Berichte von Zeitzeugen. Was hat der Tod eines dann so bedeutenden Mannes in der Schlacht zur Folge gehabt? Heißt es dann, dass sich sein Heer zurückgezogen hat und gesagt hat, nee, das jetzt sind wir kopflos? Oder war das dann eher so, dass sie gesagt haben, nee, jetzt rächen wir auch sofort unseren Grafen und attackieren die noch mehr, die seinen Tod verschuldet haben?
Es wird dem Vater in den Mund gelegt. Er ist gestorben wie ein anderer Mann und jetzt erst recht auf den Feind, was dann zur verstärkten Anstrengung und zum Sieg geführt haben soll. Also, und so viel denke ich zum Schlachtenhergang. Das Bild ist dann auch immer wieder dargestellt worden, sozusagen. Der Vater, der da in die Schlacht hineinbrecht mit einer Urgewalt, das stärkste Bild, denke ich, hing im Residenzschloss in Stuttgart. Es zeigt auch den Vater, beinahe hätte ich immer gesagt, in schier jugendlichem Elan, während andere Bilder ihn doch schon etwas grauhaariger oder weißhaariger zeigen. Und um zu sagen, wer wie alt gewesen, ich habe die Lebensdaten jetzt nicht betrachtet, aber am Tag nach der verlorenen Schlacht wäre der gefallene Sohn Ulrich Großvater geworden. Der ist also kein ganz junger Mann mehr gewesen. Und der Graf Eberhard, der eben gewordene Urgroßvater, kommt dann nach Stuttgart zurück. Und es gibt jetzt eine Zeichnung, wo dann der Eberhard den Urenkel im Arm hat und den Spruch gemacht hat, der Fink hat wieder Samen, sprich, das Haus Württemberg ist nicht ausgestorben. Und da können wir den Tod des Sohnes leichter verschmerzen.
Was war denn der Graf Eberhard der Kreiner denn für ein Mensch? Einerseits wird ihm zugeschrieben, dass er das Herrschaftsgebiet Württembergs erheblich erweitert hat. Andererseits muss es ja ein Polterer, ein Schreier, ein sehr impulsiver Mensch gewesen sein.
Ja, so hab ich's auch gehört. Und es wird vielleicht am deutlichsten auch wiederum interpretierbar aufgrund von Gemälden, die es gibt. Im Schloss Liechtenstein ist ein Fresko, in dem der Vater den Sohn des Landes verweist, in so mit ausgestrecktem Finger. Und es gibt wiederholt Darstellungen, wo er das Tischtuch zwischen sich und seinem Sohn zerschneidet, einfach um zu dokumentieren, also so geht's nicht oder ich bin der Herr im Haus oder wie auch immer.
Ne? Jetzt wurde nach der Schlacht, die ja die Württemberger dann gewonnen hatten, das Städteheer quasi zurückgedrängt. Es ist geflohen oder ist es aufgelöst worden, das sich ja eigentlich auf Beutezug befunden hat?
Ja, das Städteheer ist zurückgekehrt. Es ist nichts weiter bekannt. Wichtig war, denke ich, dass die weitere Machtausdehnung der Städte, zumindest im süddeutschen Raum, zunächst einmal verhindert worden ist. Es war ja ein Zusammenschluss von schwäbischen Städten mit Schweizer Städten. Und durch den Sieg des Eberhard oder der Württemberger wurde sozusagen die Basis gelegt für den Flächenstaat Württemberg, die auch lange Zeit dann in diesen Grenzen geblieben ist bis zur Grafschaft 1495, als dann der Eberhard Herzog, also ein anderer Eberhard Herzog geworden ist und weitere Zugewinnen dann doch sehr viel später erst zu Napoleons Zeiten, als die Württemberger dann zu König, oder der Friedrich zum König ernannt worden.
Aber der Gegensatz des Städtebundes, des Süddeutschen Bundes, gegenüber dem Hause Württemberg, der war ja eigentlich schon viel älter. Wie kam es denn da dazu?
Also ich denke, oder die Stadtgründungen sind doch vor allen Dingen im 13. Jahrhundert gewesen. Also ob sie sehr viel älter gewesen sind, kann ich nicht sagen. Und es gab natürlich auch schon immer verbriefte Stadtrechte, die jetzt durch den Kaiser verliehen worden sind.
Ne? Haben es die Städte, also der Städtebund, haben die das dann nachher nochmal versucht? Oder war das dann tatsächlich hier jetzt erstmal sozusagen, die Fronten waren die hier geklärt?
Also die Fronten waren zunächst geklärt. Der Rheinisch-Schwäbische Städtebund hat sich dann auch im 15. Jahrhundert, denke ich, aufgelöst. Und ich springe mal, es gab ja dann wieder einen Städtebund mit ganz anderer Zielrichtung. Bei dem Luther gab es dann den Schmalkaldischen Bund, wo sich die Städte jetzt wieder zusammengetan haben und gesagt haben, wir bekennen uns zur evangelischen Konfession. Aber das war halt ein anderer Städtebund von der Zielsetzung her.
Das heißt, da in Döffingen ist sozusagen die Freiheit Württembergs verteidigt worden.
Ha, verloren.
Als Rheinländer muss ich da vehement dagegen sprechen.
das ist das gute Recht in unserer Gesellschaft. nein, ich denke, bei Döffingen wurde die Freiheit verloren, weil die Landbevölkerung, die hatte ja nie Freiheit gehabt. Also ich denke, es hat dann 400 oder 500 Jahre gedauert, bis ähnliche Rechte auch im, fast hätte ich gesagt, im bürgerlichen Gesetzbuch von dem Herrn Bismarck festgeschrieben wurden.
Also so gesehen haben Sie natürlich recht. Ich glaube, wir haben beide recht, weil es ging ja darum, diesen Beutezug auch zu stoppen. Und das ist ja gelungen.
Das ist gelungen.
Jetzt gibt's noch eine interessante Begebenheit oder Entwicklung weiter. Die Witwe von Graf Ulrich.
Oh ja.
Die ist ja dann auch hier in der Region geblieben.
Ja, die hat ihren Witwensitz, wenn ich es recht in Erinnerung habe, in Böblingen genommen, auf der Burg. Böblingen hat ja zu Württemberg gehört, also hatte auch so einen Werdegang, dass es irgendwann einmal zu Tübingen gehört hat, von den Tübingern dann an die Herzöge von Württemberg verkauft worden ist und dann auch noch sozusagen den Treueschwur leisten mussten, wir folgen den Württembergern. Und jetzt hat sozusagen fast folgerichtig die Witwe vom Ulrich auch ihren Witwensitz in Böblingen genommen und hat auch, und das fand ich wieder interessant, den Menschenhandel betrieben, indem sie jetzt in Holzgerlingen auch wieder leibeigene Hörige verkauft oder gekauft hat. Das ist für mich eigentlich so dieses Schreckensbild im Hintergrund.
Ja, und sie hat da letztendlich dann, so habe ich es gelesen, sich auch nochmal für Döffingen eingesetzt.
Sie hat Besitz in Döffingen erworben. Ich denke, das ist auch dann wahrscheinlich die Fläche, auf der das Ulrich-Denkmal errichtet worden ist, 1888. Das war dann zum ersten Mal, dass das Haus Württemberg Döffingen wieder besucht hat. Es gab, gehört nicht unbedingt dazu, so ein leichtes Spannungsverhältnis zwischen Württemberg und jetzt dem Ortsteil Detzingen, sage ich mal, weil Detzingen halt nie zu Württemberg gehört hat. Und der Prinz Wilhelm, später König Wilhelm II., war 1888 hierher gekommen, als das Denkmal errichtet worden ist. Es gab auch einen Festakt. Ich habe noch Unterlagen dabei, wie der Festakt damals gestaltet worden ist, mit Tribünen und Besuchen hier und da. Also hier war die Bedeutung wirklich, Döffingen war wichtig, oder die Schlacht bei Döffingen war wichtig für das Haus Württemberg, und das muss gehörend gefeiert werden, auch wenn Reutlingen vorher verloren hat.
Damit muss jetzt mein Kollege Hans-Jörg leben. Ja, Joachim Ratz, vielen herzlichen Dank für die spannende Geschichte und auch die Geschichten. Sie haben, glaube ich, uns sehr, sehr interessante Themen mitgebracht, und man kann sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, dass das Land, in dem wir leben, hier die Region, der Landkreis Böblingen, verschieden aufgeteilt war, unterschiedliche Herrschaften hatte und dass letztendlich mit Waffengewalt man sich auch schützen musste, um nicht völlig vereinnahmt zu werden. Vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich, dass ich hier sein dürfte.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.